DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen. Der Verein Jugend gegen AIDS macht Werbung fürs Kondom. China braucht dringend mehr Babys. Dänemark als Vorreiter in der Altenpflege und ein Adventskalender mit besonderen Überraschungen hinter den 24 Türchen.
When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine?
Fragt man Jugendliche, ob sie sich aufgeklärt fühlen, lautet die Antwort meistens ja. Aber gleichzeitig scheinen sie nur sehr wenig über den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu wissen. STD ist dafür die Bezeichnung, Sexually Transmitted Diseases. Dazu gehören beispielsweise Chlamydien, Syphilis und auch Gonorrhoe. Knapp ein Drittel der befragten jugendlichen Deutschen gehen beim Sex das Risiko ein, sich mit einer dieser sexuell übertragbaren Krankheiten zu infizieren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Vereins Jugend gegen AIDS. Sie wollen eine Aufklärung, die bei Jugendlichen auch ankommt. Mehr dazu von Dietrich Karl Meurer.
Eins, zwei, drei, go. Zuhalter? Beim Überziehen hältst du das Reservoir zu, damit keine Luft drin ist und du nachher genug Platz zum Abspritzen hast. So,
ja. Mit provokant direkter Sprache vermittelt das durch seinen YouTube-Kanal vor allem bei Jugendlichen bekannte Musik- und Comedy-Duo Die Lochis im Internet-Livestream eine klare Botschaft. Schütz dich vor HIV. Ein Foto der Zwillingsbrüder ziert zudem derzeit Plakate des Vereins Jugend gegen AIDS, mit denen Jugendliche animiert werden sollen, beim Sex Kondome zu benutzen. Mehr Aufklärung scheint bei der jungen Generation dringend nötig. Das ergibt sich zumindest aus den jetzt in Genf vorgestellten Ergebnissen einer Umfrage der Initiative. Dazu wurden mehr als 6000 jugendliche Nutzer einer Dating-App aus 7 europäischen Ländern rund um das Thema Sex und Gesundheit befragt, erklärt Anna Konopka von Jugend gegen AIDS.
Zum Beispiel, wie steckt man sich mit HIV an? Schützt das Kondom vor sexuell übertragbaren Krankheiten? Wie kannst du dich vor schützen und so weiter und so fort.
Die Umfrage, die allerdings keine repräsentative wissenschaftlich durchgeführte Studie ist, ergab, die meisten Jugendlichen fühlen sich umfassend aufgeklärt. Doch zum Beispiel nur jeder vierte der deutschen Teilnehmer der Umfrage konnte die Fragen zu Sex und Gesundheit richtig beantworten. Das mangelnde Wissen schlägt sich auch im Verhalten nieder. Knapp ein Drittel der befragten Deutschen gab an, immer wieder aufs Kondom zu verzichten und damit zu riskieren, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV anzustecken. Anna Konopka wundert sich nicht über die Wissenslücken. Laut der Umfrage informieren sich viele Jugendliche bei wenig zuverlässigen Quellen.
Was wir da sehen, ist, dass tatsächlich über 12% ihr Wissen aus Pornos beziehen. Und wenn wir uns anschauen, was wir für Möglichkeiten gegeben haben, ist natürlich auch oft der Austausch innerhalb eines Freundeskreises. Ja, dass da tatsächlich vielleicht Fragen gestellt werden oder ich sage, okay, ich frage jetzt mal meinen Kumpel, aber eben da auch die Frage, okay, wo beginnt gefährliches Halbwissen und wo hört es auf? Ja?
Daniel Nagel, der Vorsitzende von Jugend gegen AIDS, fordert, es müsse wieder stärker öffentlich thematisiert werden, wie man sich vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützen kann. Die Botschaften müssten vor allem richtig adressiert werden, damit sie auch bei jungen Menschen ankommen.
Sich mit so einem Faltflyer vor den Supermarkt zu stellen und mit Leuten ins Gespräch kommen zu wollen, bringt halt nicht so viel. Also man muss schon Teil der jugendlichen Realität sein und der Lebensrealität, um auch als relevanter Ansprechpartner zu dienen und eben auch authentisch sein in der Kommunikation.
Deshalb setzt die vor 8 Jahren von Schülern in Hamburg gegründete Initiative Jugend gegen AIDS auf Aufklärung direkt in Schulklassen und vor allem auch in sozialen Medien. Internetstars wie die Lochis benutzt man bewusst als Türöffner.
Diese Kampagne hat ja quasi den Zweck, Leute anzusprechen. Und wenn es halt nicht provokant wäre, dann wird es ja gar nicht.
Das heißt, provokant ist halt vor allem einfach ehrlich.
Ja. Es ist ehrlich und es ist einfach gesagt, wie es ist. So. Und das finde ich halt voll gut. Das ist voll wichtig, besonders bei so einem Thema.
In China wachsen die meisten Kinder alleine auf, ohne Geschwister. Denn in China galt über Jahrzehnte die Ein-Kind-Politik. Dann aber hat die Führung des Landes eine drastische Reform beschlossen. Seit 2016 darf es ein Kind mehr sein. Aber so schnell geht das eben nicht, trotz der offiziellen Zwei-Kind-Politik, die es jetzt gibt. Viele Paare haben sich vermutlich nach dem ersten Kind darauf eingestellt, dass kein weiteres folgen wird. Ein Bericht von Axel Dorloff.
35 Jahre lang galt in China eine strenge Ein-Kind-Politik, eine brutale Geburtenkontrolle, nicht selten durchgesetzt mit Zwangsabtreibungen. Anfang 2016 wurde sie abgeschafft. Seitdem gilt die Zwei-Kind-Politik. Beim Nationalen Volkskongress in Peking im März 2016 erläuterte Li Bin, Ministerin für Gesundheit und Familienplanung, die Erwartungen an die neue Zwei-Kind-Politik.
Nach unserer Kalkulation betrifft die Zwei-Kind-Politik aktuell mehr als 90 Millionen Ein-Kind-Paare. Wenn die neue Politik greift, wird die Bevölkerung in den kommenden Jahren wachsen, besonders die Zahl der neugeborenen Kinder. Bis 2050 wird sich dadurch die arbeitende Bevölkerung in China um 30 Millionen Menschen erhöhen und der Anteil der Älteren in der Bevölkerung wird sinken. So können wir den demografischen Wandel ausgleichen.
Und tatsächlich, in China wurden 2016 deutlich mehr Babys geboren als noch 2015. Rund 17 Millionen Geburten insgesamt, die höchste Geburtenrate seit fast zwei Jahrzehnten. Aber trotzdem nicht das, was sich die chinesische Regierung erhofft hatte, sagt Lu Jiehua, Soziologe an der renommierten Peking-Universität.
Die Regierung hat damals prognostiziert, dass es durch die neue Politik 2 Millionen Geburten zusätzlich pro Jahr geben würde. Es wurden 2016 aber nur 1 Million Geburten mehr. Das ist nicht genug. Die Zahlen sind deutlich niedriger, als die Regierung das erwartet hat.
Die meisten Experten sind sich einig. Trotz Zwei-Kind-Politik fehlt in China der Nachwuchs. Der Anteil der über 60-Jährigen steigt dramatisch. Und mit der Alterung der Gesellschaft kommen die Probleme.
Eine große Herausforderung wird der Mangel an Arbeitskräften sein. Durch die Überalterung der Gesellschaft bekommen wir außerdem Probleme bei der Pflege und Betreuung der älteren Menschen. Dazu die enorme Belastung für das Rentensystem. Es gibt viele Herausforderungen, kurz- und langfristige.
China ist schlecht darauf vorbereitet, der dramatischen Alterung der Gesellschaft zu begegnen. Untersuchungen zeigen, dass 3 von 4 Ein-Kind-Familien in China gar kein zweites Kind wollen, weil sie nicht wissen, wie sie Beruf und Kinder vereinbaren sollen, weil das Leben in China Städten zu teuer geworden ist. Wer keine Großeltern zum Helfen hat oder genügend Geld für Betreuungspersonal, entscheidet sich eher nicht für ein zweites Kind. Um die Menschen wirklich zu ermutigen, ein zweites Kind zu bekommen, bräuchte das Land neue Ansätze in der Familien- und Sozialpolitik. Zum Beispiel einen längeren Mutterschutz. Der ist beim zweiten Kind noch kürzer als beim ersten. Elternzeit gibt es in China gar nicht. Es braucht auch eine bessere Kleinkindbetreuung. Die gibt es in der Volksrepublik zu wenig und viele der Angebote sind teuer. Die Sicht auf Kinder hat sich in China mit der rasenden Entwicklung des Landes verändert. Oder, wie Soziologen sagen, wirtschaftliche Entwicklung ist das beste Verhütungsmittel. Die Zwei-Kind-Politik kann diesen Trend nicht umkehren. Sie bleibt eine Geburtenkontrolle und wird Chinas Probleme nicht lösen. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Zwei-Kind-Politik weiter gelockert wird.
Altenpfleger gehört bei uns nicht unbedingt zu den beliebtesten Berufen. Meist werden Pfleger schlecht bezahlt, die Arbeit ist anstrengend und es lastet eine große Verantwortung auf denjenigen, die sich um alte und kranke Menschen kümmern. Früher wohnten meist noch etliche Generationen unter ein und demselben Dach und da war es ganz klar, dass sich die Jüngeren um die Älteren kümmern. Das ist schon lange nicht mehr so. Pflegepersonal wird ganz dringend benötigt und ist schwer zu finden. Ganz anders in Dänemark, denn dort hat der Pflegeberuf einen ganz anderen Stellenwert und erfährt viel mehr Anerkennung. Woran das liegt? Ein Beitrag von Carsten Schmiester.
Dänemark hat sein Pflegesystem Ende der 1980er Jahre radikal umgebaut. Das Ziel damals wie heute, den meist älteren Menschen möglichst viel Privatsphäre und eigene Entscheidungsfreiheit zu lassen, sie möglichst nicht aus der normalen Umwelt herauszureißen und zugleich die Ausbildung des Pflegepersonals immer weiter zu verbessern. Auch um die Attraktivität des Berufes zu steigern. Kranken- wie Altenpflege ist in Dänemark wie in ganz Skandinavien ein Studienfach. Ansehen und Bezahlung sind dementsprechend besser als in Deutschland. Monatlich werden umgerechnet bis zu 3.500 Euro brutto verdient. Dazu gibt es in den meisten Pflegediensten und Einrichtungen einen deutlich besseren Stellenschlüssel und daher weniger Stress. Das liest man jedenfalls in einschlägigen Pflegeblogs im Internet. Das Ergebnis: Nach Gewerkschaftsangaben arbeiten in Dänemark im Verhältnis zur Einwohnerzahl etwa 3-mal mehr Menschen in Pflegeberufen als bei uns. Eine Branche mit Zukunft. Beispiel Aalborg an der dänischen Nordspitze. Dort steht eines der Vorzeigeprojekte des Landes, das Pflegeheim der Zukunft. 75 Wohneinheiten, Wasserblick, ein für die Öffentlichkeit zugängliches Restaurant und auch sonst wenig, was an ein klassisches Pflegeheim erinnert. Moderne Architektur, moderne Technik. Lars Schnör ist Entwicklungschef im Fremdtidens Playham. Unser Fokus liegt auf drei Dingen, die dieses Haus prägen. Inklusion. Unsere Bewohner leben ganz bewusst in der Stadtgemeinschaft. Außerdem legen wir großen Wert auf Bewegung, mehr als das bisher der Fall war. Und dann versuchen wir ganzheitlich alle Sinne der Bewohner zu stimulieren. Mit vielen verschiedenen Freizeitangeboten, zu denen auch Computerkurse gehören, und mit viel Zeit für die Bewohner. Es gibt keine Schnellabfertigung und eigentlich ist immer Zeit für ein Schwätzchen. Unter anderem, weil in diesem Heim modernste Technik den Pflegekräften viel Arbeit abnimmt. Beispiel Bidettoiletten. Das macht das Leben leichter für alle. Eben auch für Pflegerinnen wie Jeanette. Um hier zu arbeiten, musst du flexibel sein. Das ist das Wichtigste. Auf technische Begabung kommt es nicht so an. Den Umgang mit allen Hilfs- und Sicherheitssystemen bringt man dir sehr gründlich bei. Das ist wohl einer der größten Unterschiede zu Deutschland. Altenpfleger in Dänemark werden nicht als billige Helfer betrachtet, benutzt, bezahlt, sondern als tragende Säulen des Systems. Finn Nielsen ist Fachmann für ihre Ausbildung. Wir schulen neue Pflegerinnen und Pfleger immer vor Ort und auch nach ihren persönlichen Werten und Vorstellungen. Wir gestalten sogar die Büros und Arbeitsplätze nach ihren Wünschen. Sie lernen genau da, wo sie später auch arbeiten. Es gibt also keinen Schock nach der Ausbildung, keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das macht es vielen jungen Dänen leicht, sich für den Pflegeberuf zu entscheiden. Er ist gut bezahlt, gesellschaftlich anerkannt und interessant. Alte Menschen gelten in Dänemark nicht etwa als Last, sondern als verdiente Mitglieder der Gemeinschaft, um die man sich in Anerkennung ihrer Lebensleistung besonders gut kümmern muss. Dazu gehören hochmotivierte Pfleger, sagt Lene Quist von der SOSU Nord Hochschule, an der sich knapp 1500 junge Menschen auf den Pflegeberuf vorbereiten. Was sie dort und im Pflegeheim der Zukunft lernen, das sei State of the Art, sagt sie. Altenpflege auf hohem, wenn nicht höchstem Niveau. Wir sorgen dafür, dass unsere Studenten am Ende der Ausbildung auf dem aktuellen Stand dieses sich ständig weiterentwickelnden Berufes sind.
24 Türchen hat ein Adventskalender. Hinter jedem versteckt sich eine kleine Überraschung. Mal ist es Schokolade oder andere Süßigkeiten, manchmal vielleicht ein Gutschein. Nichts von alledem finden diejenigen hinter dem Türchen, die einen ganz besonderen Adventskalender aus Kanada bekommen haben. Glauben Sie es oder nicht, es gibt einen Cannabis-Adventskalender. Und was könnte sich da wohl hinter den einzelnen Türchen verbergen? Kai Clement hat's herausgefunden und das war gar nicht so schwer.
Die Nationalflagge gibt es bereits mit stilisiertem roten Hanf statt Ahornblatt und den Premier nennen manche schon den Pottzaren. Justin Trudeaus Plan zur Legalisierung von Marihuana.
The Liberal Party is committed to legalizing and regulating marijuana.
Dieser Plan soll im Juli kommenden Jahres Wirklichkeit werden. So gesehen ist Laura Lee Fadler der Zeit weit voraus. Man könnte auch sagen, was sie tut, ist schlicht illegal. Ihre Firma Coast to Coast Medicinals vertreibt einen Adventskalender mit dem Titel Mary Cannabis. Nordamerikanern ist ein Ist also ein solcher Adventskalender nicht so vertraut wie Deutschen. Dieser aber ist noch ein bisschen exotischer. In den kleinen grünen Boxen, verziert unter anderem mit Rentieren, steckt für jeden Tag 1 Gramm getrocknetes Cannabis. Für den 24. Dezember sind es sogar 3. Sowie mit der Droge versetztes Weihnachtsgebäck, Pfefferkuchen zum Beispiel.
Some little gingerbread man.
Umgerechnet rund 150 Euro kostet der über das Internet vertriebene Kalender. Auf der Webseite aber heißt es in warnendem Rot, die Bearbeitung von Bestellungen verzögere sich wegen unerwartet hoher Verkaufszahlen. Anfragen kämen aus ganz Kanada, sagt Laura Lee Fadler dem kanadischen Sender CTV.
From the north, from Montreal, Quebec, Prince Edward Island, Vancouver, all the provinces.
Sie habe vielleicht 20 oder 30 Bestellungen erwartet. Ausgeliefert hat sie stattdessen bereits mehrere hundert und die Warteliste sei lang.
I have no clue.
Keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert, aber wenn möglich, werde ich wieder dabei sein.
I'm going to be prepared.
Bislang ist Marihuana in Kanada ausschließlich für den medizinischen Gebrauch zugelassen. Erst ab kommendem Juli wird der Markt geöffnet. Aber wer, wo, wie produziert, verkauft und besteuert wird, wie man Kinder schützt und Autofahrer kontrolliert, all das sind Fragen, mit denen die Politik gerade ringt. Premier Trudeau hatte schon im Wahlkampf klargemacht, ihm gehe es nicht um eine unkontrollierte Freigabe, sondern um eine staatlich überwachte, zum Schutz von Kindern und, da der Schwarzmarkt überflüssig wird, ohne Kriminalität.
Controlling it in a way that is going to protect our kids and remove criminal elements from it.
Der Politik also kann dieses voreilige Online-Geschäft mit der Droge nicht recht sein, auch wenn Laura Lee Fadler betont, ausschließlich an über 19-Jährige zu verkaufen. Ian Calbert von der Canadian Public Health Organization bezweifelt das. Man wird das umgehen können. Es wird einfach für Kinder sein, die Cannabis-Produkte darin zu bekommen. Und man weiß einfach nicht, was genau drin ist. Es gibt ja keine Vorschriften. Die Polizei aber habe sich trotz all der Publicity über ganz Kanada noch nicht bei ihr gemeldet, sagt Fadler.
Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scream, shall scream and say, grandchildren.
Das war's für heute. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form.